The Cloud Connection, der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cloud Connection Podcast. Bei mir auch wieder heute eine Folge, wo wir wirklich zusammen im Studio hocken. Es gibt so wenig. Michael Dudli, herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Hallo Andreas.
Und es freut mich, dass wir noch einmal in dieser Folge den Martin Casalta hier haben dürfen. Wir haben ihn schon im letzten Podcast gehört. Herzlich willkommen.
Danke für die Begrüßung und danke, dass ich da sein darf.
Du bist bei HP als Chief Technologist tätig und hast sehr viel auch dich befasst mit Nachhaltigkeit. Wir haben es im letzten Podcast auch schon gehört und heute wollen wir mal so ein bisschen ein aktuelles Trendthema auch aufgreifen in dieser Hinsicht. Es geht um Nachhaltigkeit und KI. Etwas, das ich ganz ehrlich ich selber persönlich nicht im ersten Moment miteinander verbinde. Wie geht es dir?
Ja, gut, bei mir ist die Sachlage ein bisschen anders, offensichtlich. Aber ich gebe dir recht, die meisten Leute würden wahrscheinlich das nicht miteinander verbinden. Was halt so oft ist, KI, vor allem durch die Veröffentlichung von ChatGPT und ähnlichen Tools, zeigt vor allem zuerst einmal auf, was für Möglichkeiten das wir haben. Und ich glaube, als Mensch tendieren wir darauf, das halt auch so positiv entgegenzunehmen und das halt dann zu nutzen. Und vielleicht dann in einem zweiten heranschauen, vielleicht auch wollen zu verstehen, was bedeutet denn das aber vielleicht auf einer anderen Seite her. Und das ist sehr ähnlich mit dem, was wir an Annehmlichkeiten haben, mit, ich sage jetzt, der Smart Devices, wo wir ja auch darüber geredet haben das letzte Mal, oder? Sehr gerne nehmen wir das entgegen, was uns das Leben vereinfachen tut. Und vielleicht schon relativ wenig Leute, die sich überlegen, was löst das überhaupt alles aus im Gesamtsystem.
Ja, man ist halt da irgendwie, ja, man ist ein bisschen bequem, oder? Sage ich gerne als Mensch. Oder? Und jetzt hat man da so ChatGPT, wo man kann nutzen kann und dann nutzen möglichst viel das so einfach für alles Mögliche. Du hast im Vorsprechen hast so ein bisschen die verschiedenen KI-Modelle kurz erläutert, wo unterschiedlich aufgebaut sind, die sehr viel Energie brauchen zum Lehren, aber dann im Betrieb sehr sparsam sind. Und ChatGPT ist dort definitiv anders gelagert. Also ChatGPT generiert eigentlich jede Anfrage, die ich dort schicke, generiert auch entsprechend eine Auslastung von diesen Systemen und dementsprechend auch braucht es Ressourcen. Kannst du das vielleicht auch unseren Zuhörern mal so ein bisschen die Unterschiede und die Arten vielleicht auch ein bisschen erklären?
Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, wir haben über das geredet, weil künstliche Intelligenz, AI, gibt es ja nicht erst seit gestern oder seitdem das ChatGPT veröffentlicht worden ist. Bequemlichkeit möchte ich kurz nochmal aufnehmen, was du gesagt hast. Also ich möchte es gar nicht schlecht oder pejorativ anschauen im Sinne von Bequemlichkeit, die wir wahrscheinlich suchen, ist, wir suchen uns Mittel und Wege, wie wir etwas effizienter machen können. Und das ist, denke ich, ein total fairer Anspruch, den wir haben.
Genau.
Ja. Ich denke, das ist völlig legitim. Aber nochmal zurück zu diesen Modellen. Es ist so, dass AI nicht AI ist, wie du das gesagt hast, oder künstliche Intelligenz nicht gleich künstliche Intelligenz ist, wenn man schaut, wie das die Systeme konzipiert sind. Was wir seit einigen Jahren schon einsetzen tun, ist künstliche Intelligenz, um wirklich repetitive Sachen unaufhörlich, unermüdlich können durchzuziehen, wo wir halt als Menschen extreme Limiten haben, weil wir brauchen unseren Schlaf, wir müssen wieder Energie tanken können und so weiter. Und das ist für das System ganz anders. Die basieren im Wesentlichen darauf, dass man eine Mustererkennung macht. Man nennt das so Machine Learning, Deep Learning System, wo aufgrund von einer Mustererkennung und entsprechender Lösung dazu in der Lage sind, sobald so ein Muster erkannt wird, auch automatisch einzugreifen. Wir setzen das seit einiger Zeit schon in der Systemlandschaft ein, sei das im Netzwerkbereich, sei das aber auch bei unserem Storage-System oder bei den Rechnern, um einfach die Infrastruktur, und die wird grundsätzlich immer grösser und komplexer, doch noch im Griff zu haben, weil wir nicht unendlich viele Menschen dagegen stellen können, die halt überwachend und korrigieren und reagieren, wenn etwas nicht mehr steht. Also wir nennen das auch AI Ops, Operations, oder AI for IT, im Sinne von, dass man halt künstliche Intelligenz einsetzen tut, um Güte und die quasi anhaltende Güte und Qualität von unserem System aufrechtzuerhalten. Ein kleines Beispiel dazu. Im Wireless-Bereich hat man gemerkt, in einem Shop, dass die Qualität des Wi-Fi für Kunden sehr unterschiedlich ist. Man hat dann herausgefunden, dass sehr viele Leute vor dem Shop durchlaufen tun. Und wie es so ist, jedes Handy, wenn es so eingestellt ist, sucht nach neuen Netzen. Also es probiert quasi Kontakt aufzunehmen und über Wireless-Verbindungen dann halt ins Internet zu kommen und so weiter. Und was man dann schlussendlich über AI herausfinden können, ist, wie dass du musst quasi wie die Reichweite oder die Stärke des Empfangssignals einstellen, damit dann die Qualität im Shop besser geworden ist und nicht mehr so stark gestört von den Passanten, die vor dem Shop durchgelaufen sind. Da hättest du jetzt natürlich monatelang einen Menschen darauf ansetzen, das herauszufinden. Solche, sagen wir, Recherchen oder solche Funktionen zu implementieren, geht viel einfacher, wenn du dafür KI einsetzen kannst.
Du hast vorhin gesagt,
ja, nicht nur ganz kurz, eben von, das, was wir mit ChatGPT eingeführt haben, sind die sogenannten Generative AI. Also da geht es nicht mehr um Mustererkennung, sondern da geht es darum, dass man etwas erstellen tut. Also man kreiert einen Text, man kreiert ein Video, man kreiert Bilder, man kreiert sogar eben Gedicht, wenn man das will. Man kann eine Zusammenfassung von 20 Seiten auf eine halbe A4-Seite machen lassen und so weiter. Also es generiert mehr. Und das heisst, diese Systeme sind nicht nur aufwendig im Trainingsprozess, sondern die sind dann eben entsprechend auch energiehungrig, wenn es darum geht, die anzuwenden. Und darum sind die sehr stark anders gelagert als die Systeme, die ich vorher mit Mustererkennung erklärt habe, weil die sind grundsätzlich in der Anwendung sehr energiesparsam. Darum kommen dann die auf Smart Devices häufig zum Einsatz.
Du hast im Vorfeld auch ein paar Zahlen genannt, die ich sehr eindrücklich gefunden habe. Ich glaube, es ist auch spannend für Zuhörer, um ein bisschen zu erfahren, ja, was bedeutet das denn? Also was heisst das denn? Wie viel Strom braucht das Training und schlussendlich auch die Ausführung von zum Beispiel ChatGPT ist schon ein Beispiel. Du hast ein paar spannende Zahlen genannt, das Vergleich. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das den Zuhörern auch mal ein bisschen näher bringen, von was für Relationen, dass man da redet im Vergleich zum Beispiel zu einem klassischen Datacenter in der Schweiz, wo irgendwie 5 bis 15 Megawatt braucht.
Ja, genau. Also wir reden hier von, ich sage jetzt, eher kleinere, mittelgrosse Datacenter, die wir in der Schweiz haben. Also gibt es natürlich andere Länder, die haben massiv grössere. Aber wenn man die Zahl nimmt und vielleicht das sogar noch aufrechnet auf das Land, dann haben wir ungefähr eine Datacenterleistung von 240 Megawatt in der Schweiz. Alle Rechenzentren, also Rechenzentren, die man jetzt hier grosso modo mal bemessen hat, zusammengerechnet. Wenn man das Training anschaut von solchen Generative AI-Systemen, und da reden wir von sogenannten Large Language Models, die im Wesentlichen die Fähigkeit kriegen, eine Sprache zu verstehen, sei das Englisch, sei das Deutsch, Französisch, was auch immer, und den Kontext auch von dieser Sprache zu halten und quasi im Erstellen von dem, was man als Produkt möchte, dann einzubringen, das sind problemlos Hunderte von Megawatt im Training, wo man muss aufwenden. Also man kann eigentlich sagen, die gesamte Datacenter-Leistung, die wir in der Schweiz haben, kann von so einem Modell durchaus angefordert werden, wenn es darum geht, das zu trainieren. Also es ist massiv.
Also wir nehmen eigentlich Leistung aus unserem Hirn raus und tun es in Strom wieder abbilden. Also es ist, ich finde die Zahlen sehr, sehr eindrücklich. Und eben wie du gesagt hast, oder wie auch Andreas gesagt hat, man geht kurz auf ChatGPT und gibt kurz etwas ein oder lässt vielleicht auch aus Spass irgendetwas erstellen und ist sich eigentlich gerne bewusst, was da im Hintergrund gebraucht wird, um das schlussendlich aufrechtzuerhalten. Also ich finde das sehr eindrücklich.
Was du natürlich ansprichst, ist einen anderen Effekt. Als Training, das machst du, sagen wir, für das Modell quasi wie in Einzelform. Aber was du ansprichst, ist dann, dass ja das millionenfach genutzt wird. Mhm. Und dann kommt ein ganz anderer Skaleneffekt zum Tag oder zum Trägen. Und Natürlich ist auch da das Inferencing als Anwenden von diesen Generative AI-Lösungen nicht so gewaltig hoch wie im Training, aber durch die schiere Masse der Anwender kommen wir dann in ganz ähnliche Dimensionen, wo wir grundsätzlich ja, und das hast du am Anfang angesprochen, uns gar nicht bewusst sind. Wir setzen das ein, weil es cool ist, weil es effektiv ist, weil es uns das Leben vereinfachen kann. Aber wir sehen die Konsequenzen natürlich nicht so transparent, sodass wir uns bewusst werden, auch wenn ich so einen absetze, spielt das keine Rolle. Ich kann es ja noch das zweite, und das dritte und das vierte Mal machen. Die einzige Regulation, die wir dort spüren, ist, wenn es anfangen, dort kosten. Also wenn du quasi für das Erstellen von einem Bild das musst zahlen, wie hoch auch der Betrag ist. Aber sobald dass du für so eine Dienstleistung musst zahlen, dann kommt da so ein regulierender Faktor rein. Solange dass das freie Haus daherkommt, ist es natürlich so, dass möglichst viele Leute das auch nutzen und dann halt die Skaleneffekte ja, entstehen.
Ja, aktuell bei ChatGPT, selbst wenn du ein Abo hast, zahlst du einen gewissen Betrag pro Monat. Und eigentlich müsste man dann fast switchen auf einen Betrag, den du zahlst pro Anfrage. Ich glaube, das würde wahrscheinlich die Anfrage merklich reduzieren, auch wenn es nur ein kleiner Betrag wäre. Ich glaube, da würde man sich schon ein bisschen anders überlegen, wie man mit dem umgeht. Aber nochmal zurück zur Nachhaltigkeit. Also du hast vorher gesagt, oder? Nachhaltigkeit und KI. Wo ist die Connection? Was machen wir damit? Also anscheinend ein grosses Problem, sage ich jetzt mal, und das wird ja nicht weniger. Was ist die Lösung?
Also das Interessante am Ganzen finde ich eben, dass es ambivalent ist. Einerseits stellt es neue Herausforderungen, indem dass man solche Systeme vermehrt einsetzen tun, um selber effizienter zu werden. Auf der anderen Seite hat aber auch die künstliche Intelligenz Möglichkeiten und das Potenzial, wiederum neue Effizienzen im Bereich von Energie oder Ressourcen uns zu bringen. Also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, wo man gesagt hat, dass man aufgrund von der Anwendung von einem KI-System herausgefunden hat, dass man andersartige Materialien zum Beispiel für Batterieherstellung kann einsetzen kann, als das, was man heutzutage einsetzt. Und das kann natürlich einen anderen Aspekt von der Nachhaltigkeit betreffen, im Sinne von, du hast seltene Erde, du hast seltene Rohmaterialien, und du kriegst auf einmal die Möglichkeit, eine Alternative dazu einzusetzen, was natürlich dann auch wiederum helfen tut unter dem Strich. Es kann aber auch bedeuten, dass es sogar uns helfen kann, etwas zu konstruieren, wie wir das als völlig unmöglich angeschaut haben. Vor ein paar Jahren hatte ich die Möglichkeit, in Kalifornien jemandem zuzuhören, der gesagt hat, dass in der Flugindustrie heute schon solche Systeme eingesetzt werden oder dazu mal schon Systeme eingesetzt werden, um aufzuzeigen, wie die Konstruktion von einem Element könnte sein. Und das ist wirklich nicht von Menschenhand oder vom Menschenhirn erstellt worden, sondern durch System. Und das würdest du schlussendlich so nie bauen, aber es hat die genau gleiche Festigkeit, es hat die genau gleiche Elastizität, wie wir es bis dato immer ingeniert haben. Oder? Das heisst also, wir setzen KI nicht nur für, sagen wir, Effizienzsteigerung in unserem täglichen Leben ein, im Sinne von, ich habe schneller eine Zusammenfassung gemacht oder ich habe schneller etwas erfasst oder ich habe schneller ein Bild kreiert, sondern es hilft auch Unternehmungen, Prozesse anders zu gestalten oder die Herstellung von gewissen Gütern anders zu gestalten, was dann unter dem Strich der Nachhaltigkeit zugute kommt.
Ich glaube, das sehen wir ja bei ganz vielen anderen Sachen oder ganz normalen Sachen. Ich habe lustigerweise einen Podcast gehört letzte Woche von einer Firma von Deutschland, wo extrem im Bereich Nachhaltigkeit, aber mit Smart Home Geschichten unterwegs ist. Oder? Sie sind mittlerweile ein Unicorn als Unternehmen. Und die tun mit KI wirklich die optimale Nutzung von all den Elementen, die im Smart Home innen hat, die zusammensetzen. Und so kommen die heute auf eine Eigenversorgung von über 95% bei einem Haus. Oder nur durch eigentlich die Energie richtig und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einsetzen. Und das ist schon natürlich etwas, was uns extrem stark in Zukunft auch Ökologievorteile bringen, da bin ich überzeugt. Aber es ist ja wie bei allen Sachen. Oder? Neue Sachen brauchen zuerst wahrscheinlich mal einen ganzen Haufen Energie und dann fängt man an zu optimieren. Und das ist, glaube ich, so der Prozess, den wir einfach durch müssen.
Ja, und ich glaube, das ist eine Realität, dass wir praktisch nichts gratis kriegen, sondern dass wir etwas investieren müssen, damit wir wieder etwas rausholen. Und die Idee da muss sein, und darum die Ambivalenz von Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz sehe ich als Balanceakt. Balanceakt im Sinne von, wir sollten so viel investieren, dass wir maximal viel rauskriegen. Und das maximal viel rauskriegen muss grösser sein, idealerweise, als das, was wir reinstecken. Was machen wir etwas falsch? Und wenn wir das schaffen, dann ist das absolut okay, dass wir halt die Vorinvestitionen, wie du die auch geschildert hast, machen. Die müssen wir auch machen, damit wir schlussendlich einen Schritt weiterkommen. Und Nachhaltigkeit haben wir jetzt natürlich in dieser Runde vor allem auf Ressourcen und Energieeinsatz oder Elektrizitätseinsatz haben wir beschränkt. Aber Nachhaltigkeit kann natürlich auch bedeuten, dass wir die Fairness auf dieser Welt, wo auch Teil von der Nachhaltigkeit ist, erhöhen könnt, indem dass wir halt bessere Erkenntnis kriegen über Situationen, wo wir als Menschen würden wahrscheinlich jahrelang darüber brüten, wie sie jetzt so zusammenhängen oder welches Muster ergibt vielleicht welche Konsequenz. Und dass uns natürlich dieses System viel, viel schneller, vielleicht in Sekundenbruchteil, könnte liefern. Also von dem her denke ich, ist ein Riesenpotenzial da, wie künstliche Intelligenz uns in der Frage der Nachhaltigkeit kann helfen. Aber auf der anderen Seite sollten wir vielleicht auch nicht blauäugig in das Abenteuer hineinstechen, weil, und das ist auch Teil von der Nachhaltigkeit, die wir vorher angesprochen haben, die Fairness, also im Sinne von, werden gewisse Menschengruppen benachteiligt gegenüber anderen, weil da kennen wir schon auch, dass natürlich künstliche Intelligenz trainiert auf einem gewissen Datensatz schlussendlich auch wie einen Bias kann haben. Und das ist absolut gefährlich. Also wenn man Systeme einsetzt, wo schlussendlich dann eine gewisse Menschengruppe benachteiligt wird, einfach weil vom Trainingsmaterial her, das wie schon einprogrammiert war, dann machen wir auch etwas falsch, oder? Und dann machen wir etwas total Unfaires. Und solche Beispiele gibt es, dass halt zum Beispiel Systeme, die eingesetzt worden sind zur Beurteilung von einem ehemals kriminellen Mensch auf, ja, kann man den wieder zurück in die Gesellschaft entlassen. Die Bewertung aufgrund von Auswertungen auf solche Systeme gemacht worden sind und dann festgestellt haben, dass wirklich eine spezifische Menschengruppe total diskriminiert worden ist durch das System. Das heisst, ich glaube, wir als Menschen werden uns nicht können rausnehmen, auch noch gewisse Validierung zu machen von dem, was die Systeme uns vorgeben. Und in dem Sinn das System auch mehr als unterstützend anschauen und nicht als ersetzend. Also so im Sinne von, wir tun jetzt jemanden ersetzen, der die Beurteilung macht, sondern wir tun ein System einsetzen, wo die Person, die die Beurteilung macht, maximal unterstützen kann in der Entscheidungsfindung.
Das, was wir in unserem Podcast, wo wir über KI eigentlich geredet haben, auch gesagt haben. Oder ich habe es dann so ein bisschen betitelt, als es gibt da eigentlich die höchstmögliche, also die grösste Möglichkeit, dass es richtig ist. Es geht nicht, dass es richtig ist, sondern es ist berechnet die höchstmögliche,
basierend auf vorhandenen Daten, Informationen,
die wir haben. Oder? Ja, genau. Also das müssen wir schon gehen, auch bei all diesen Geschichten, die wir einsetzen. Wir haben dann ein Beispiel von Softwareentwicklung angeschaut. Oder? Mhm. Dass man einen Code, halt, den man mit ChatGPT oder mit anderen solchen Sachen generiert, schlussendlich muss reviewen, weil man einfach nicht sicher sein kann, ist der wirklich auch sicherheitstechnisch okay, ist der grundsätzlich gut. Oder? Und es hilft aber natürlich in der Effizienz wahnsinnig, wenn ich mal einen Grundcode habe, wo ich nur noch ein Review machen muss, als wenn ich den vom ersten Zeichen an selber schreiben muss. Da werde ich wahnsinnig effizienter. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen
hast. Ja, das, was du gesagt hast, definitiv. Eben Code-Generierung kann so etwas sein. Bei Code-Generierung ist das vielleicht nicht so offenbar und offensichtlich. Aber wenn jetzt du mehr so in den künstlerischen Bereich gehst, also das Erstellen von Musikstücken oder von Bildern oder was auch immer. Dort gibt es ja jetzt schon entsprechende Bedenken. Und ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht ganz der sagt, ja, setzen das einfach limitenlos ein. Weil da geht es auch in die Richtung, von wegen, sind wir fair oder nicht fair. Also Einerseits habe ich ein bisschen Bedenken und auch Respekt davor, dass wir an Kreativität verlieren als Menschen, wenn wir das zu fest nur diesem System überlassen. Und andererseits haben viele Leute auch mit dieser Kreativität ihren Lebensunterhalt gestaltet. Und das ist natürlich jetzt gefördert, indem dass man halt vielleicht aufgrund von gewissem Trainingsmaterial die Fähigkeit geschaffen hat, die in dem Sinn fast zu ersetzen. Und die dritte Komponente, finde ich auch extrem spannend, ist, dass die Systeme, und das fängt man an, heute schon realisieren, dass die Systeme eigentlich quasi in sich trainierend und nur auf diesen Daten und auf diesen Ergebnis, wo sie aufgrund von diesen Daten generierend wieder trainiert werden. Also,
solange es keinen Input von außen
gibt. Genau, kein Impuls von außen gibt, oder? Sind die quasi wie im eigenen System. Und das wissen wir auch als Menschen. Das ist nicht wirklich sehr positiv, oder? Das kann zu Problemstellungen führen, wenn man quasi nur auf dem Datensatz beharrt und auf Ergebnisse, die auf dem Datensatz beruhen, oder? Also von dem her, denke ich, ist da eine gewisse Vorsicht absolut ja, berechtigt, dass man mit diesen Systemen, so mächtig, dass sie auch sind, effektiv verantwortungsvoll umgeht. Und weitere Aspekte, da können wir sehr weit ausholen, ist natürlich auch, wenn du das in gewissen Bereichen einsetzen tust, wie zum Beispiel autonomes Fahren, was ist die Verantwortlichkeit von wem, von welchem Element? Also wer übernimmt Haftung? Also das sind alles auch noch Sachen, oder, wo es quasi in der sogenannten Ethikfrage bezüglich künstlicher Intelligenz auch noch zu beantworten gibt. Zum Teil hat man vielleicht schon Ansätze von Antworten, aber ich denke, das ist etwas, was uns sicher in den nächsten Jahren sehr stark begleiten wird. Und ich glaube, das kann man auch wieder eben auf Nachhaltigkeit zurückführen, im Sinne von Nachhaltigkeit geht ja eigentlich darum, nicht nur den Planet für uns zu erhalten, sondern auch die Menschheit in sich, oder? Für die Zukunft zu rüsten und quasi eine Zukunft zu sichern, oder? Und das sollten wir uns nicht durch die schiere Möglichkeiten verbauen, indem das blindlings das eingesetzt wird. Also möglichst häufig einsetzen, aber eben verantwortungsvoll und vernünftig ergänzend. Oder?
Ich würde dann zum Schluss, oder wir haben ein bisschen angefangen mit dem Stromverbrauch, Nachhaltigkeit, wir haben darüber geredet, über so ein bisschen die AI History auch, dass wir zuerst die AI für die IT entwickelt haben, jetzt sind wir so ein bisschen AI for Business. Wir haben ganz viele Themen, die noch offen sind, ganz viele Fragestellungen, ethische Fragen, moralische Fragen, Stromfragen. Ich will gerne irgendwie 5-10 Jahre rausschauen. Ich glaube, die Entwicklung geht so rasant. Was erwartest du in den nächsten 24 Monaten? Was kommt da auf uns zu? Auf was können wir uns gefasst machen? In der Technologie, mit was rechnest du?
Also ich sehe schon, dass in der nächsten Zeit, wie du sagst, das ist beschleunigt. Also das ist nicht etwas, weißt, wo linear einfach anwächst, sondern das hat sich extrem beschleunigt. Ich glaube, wir haben heute Möglichkeiten gefunden, sei das von dem Modell her, also wo dahinter stecken, von den Konzeptionen her, von den Überlegungen, aber auch von den Instrument, und da braucht es halt sehr viel Rechenleistung, darüber haben wir vorher auch geredet. Es braucht auch sehr viel Leistung in Bezug auf Datenhaltung, weil im Wesentlichen leben die Systeme von Daten, und je mehr Daten das du hast, desto besser werden die Systeme auch über die Zeit hinweg. Oder? Dass da sehr viel auf uns zukommt. Digitalisierung, wo vielleicht der Grund ist, wieso und warum, dass wir das auch machen, oder, ist in dem Sinn für uns schon als Menschen eine extreme Hilfestellung, wenn wir können quasi physische Zustände in eine digitale Form gießen und weil es dann in dieser digitalen Form sind, durch System können bearbeiten, oder? Ich glaube, da wird es sehr einen grossen Rush drauf geben, wo ich noch Unklarheiten gesehen ist, in welcher Form. Weil wenn du vielleicht Kunden jetzt anschaust oder Leute, die sich mit AI beschäftigen, dann gibt es vielleicht etwa 3 Szenarien. Das eine Szenario ist, und das ist vielleicht das Einfachste, ich kaufe so ein KI-basierendes System und bringe es zur Anwendung. Weil es genau das macht, was ich brauche. Dann gibt es aber ein anderes Szenario, wo du sagst, es gibt grundsätzlich kein System, wo allgemein das machen, was ich brauchen würde, aber es ist zu wenig spezifisch. Nehmen wir vielleicht eine Versicherung, oder? Versicherungslösung, wo du eine Triage machst über die Schadensfälle, die reinkommen, die du automatisiert möchtest, gerade an die richtige Stelle zuordnen. Ganz ein einfaches Beispiel. Oder? Da ist es vielleicht so, dass versicherungsmäßig von der Branche her einen allgemeinen oder allgemeinen Aspekt gibt. Aber da gibt es halt vielleicht eine Versicherung A, B, C, wo du als Basler, wer auch immer die Versicherungen sind. Und die haben halt verschiedene Angebote, ergo auch jetzt die anderen Konditionen oder andere Sachverhalte. Das heißt, du musst dort ein allgemeingültiges System nehmen und das noch feintunen auf die Spezifikas, die du hast. Oder? Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn du einfach so ein Out-of-the-Box-System kannst kaufen. Und dann gibt es das dritte Szenario, wo das aufwendigste ist, dass du wirklich von A bis Z alles selber machst. Mhm. Also, dass du dir überlegst, welche Modelle passend auf den Use Case, den du möchtest abdecken, entsprechend Daten musst akquirieren, um das Training durchzuführen, wo du dann vielleicht gegebenenfalls in das Feintuning hineinbringst und dann das schlussendlich in einer versionierten Art und Weise in Produktion überführst. Oder? Da glaube ich, dass das Einfachste wäre wirklich, ich kann einfach ein System kaufen. Oder? Aber es gibt sicher Fälle und es gibt sicher auch, sage jetzt einmal, den Anspruch von gewissen Unternehmungen, dass sie das Letztere machen wollen. Mhm. Und das bedeutet sehr, sehr viel an Ressourcen, die wir bereitstellen müssen.
Wow. Unglaublich spannend.
Wir könnten eigentlich fast jedes Quartal, glaube, einen Podcast über das machen und hätten immer ganz viele neue Themen, die wir zum Besprechen haben. Aber ich glaube, spätestens im Jahr müssten wir wieder zusammenkommen und mal schauen, was eintroffen
ist. Ein bisschen hinten schauen und ein bisschen vorne schauen.
Wie viel Strom das genau. wir jetzt brauchen.
Genau, wenn wir noch haben. Genau.
Das wäre spannend, ja.
Ja, genau. Hey, ja, sensationell. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank. Super spannend gewesen. Michael, herzlichen Dank.
Danke dir.
Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet doch unseren Podcast, bewerten, ihm folgen. Wir nehmen auch sehr gerne Fragen auf LinkedIn entgegen und die beantworten oder kleine Diskussionen führen. Das ist immer spannend. Von dem her herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.
Dankeschön.
Danke auch.